Ja, wir beten dich einfach an, preisen dich. Und schauen auf dich und staunen über dich, über deine Schönheit, deine Liebe zu uns. Vater, wir dürfen deine Kinder sein. Und Jesus, unser Freund, unser Erlöser und Retter, der uns auch lehrt, durch den Heiligen Geist in seinen Fußstapfen zu wandeln, nachzufolgen. Herr, wir haben Freude, einfach Freude, dass wir das Heil dürfen kennen. Ah, das ist wunderbar. Danke, du strömst du jetzt jedes Einzelne, der da ist. Füllst du den Saal mit deiner Gegenwart. Du bist einfach wunderbar. Amen. Ich freue mich, an diesem eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag jetzt hier in eurer Mitte dienen zu dürfen. Ich hoffe auf den Herrn allein. Ich habe dazu ein paar Sachen aufgeschrieben, aber das ist einfach Papier und Druckertinte. Aber dass es etwas, es ist Nahrung ist. Ich dachte immer an Petrus, wenn ich so singe, ich liebe dich, Herr. Ja, Petrus wurde dreimal gefragt, ob er seinen Herrn gern hat oder lieb hat. Und Jesus hat seine Antwort jedes Mal akzeptiert. Nie hat er gesagt, aber wenn du mich lieb hättest, dann hättest du doch nicht mich verleugnet. Sondern hat immer gesagt, weide meine Schafe. Und jetzt hoffe ich, ihr fängt nicht an zu mähen, zu pläken, also dass ich euch jetzt weiden darf. Der Herr möge es schenken. Vater, und das ist auch mein Gebet, ich habe immer das in Erinnerung, weide meine Schafe. Und ich bitte dich jetzt, dass du meinen Lieben Kraft und Nahrung weitergibst. Amen. Eidgenössisch. Man sagt manchmal einfach Bettag. Aber es ist eidgenössisch, denn wir, das erinnert daran, dass wir Verbündete sind. Uri, Schwyz, Unterwalden, Zürich, Bern, Luzern und so weiter. Verbündete, und wir sind im doppelten Sinne Eidgenossen, denn wir sind mit dem Vater im Himmel verbündet. Im neuen Bund, nicht mehr im alten, vom Gesetz des Mose, im neuen Bund, der gegründet ist durch das Blut des Herrn Jesus, das er vergossen hat, dass er seinen Jüngern auch zu trinken gab in der letzten Nacht und seinen Leib zu essen in Form von Brot. Wir sind Eidgenossen und natürlich, es ist ein Danktag auch. Wir haben so viel Grund zu danken. Wirklich. So eine Gnade, dass wenn man einfach in der Schweiz geboren wurde, wenn man darüber hinaus Eltern oder Pfarrer oder Lehrer hatte, Sonntagsschullehrerinnen und andere, die einem von Jesus erzählten, dass das schon von Kind an ein fester Bestandteil einfach wurde, einfach dazugehörte als Selbstverständlichkeit. Man musste sich dann doch noch selber für ihn entscheiden und ihn ins Herz aufnehmen, diese Beziehung festmachen, beantworten. Ja, wir haben viel zu danken, und danke. Gedanken gehört an den Anfang. Wir sollen auch unsere Anliegen mit Danksagung bringen. Und am besten jeweils gleich zu Beginn danken. Ich erinnere mich, dass einmal Juda anfing zu danken. Das war der Anfang von einer Auseinandersetzung unter König Josaphat. Und dann ließ man, als sie anfingen zu danken, sie sagten nämlich, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Und als sie anfingen, da entstand etwas ganz Machtvolles. Da schaffte der Herr einen Hinterhalt bei den Feinden und die gingen gegenseitig aufeinander los. Und Juda konnte nur zuschauen. Ich habe vermutlich in der letzten oder vorletzten Predigt auch darauf hingewiesen. Danken ist eine Macht und gehört an den Anfang. Und eidgenössisch Dank, Buße gehört an den Anfang. Das ist ja so mit den wichtigen Wörtern. Sie werden vom Volksmund irgendwo mit falschen Inhalten gefüllt. So wie Glauben nicht mehr bedeutet, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sondern es wurde degradiert zu einem Vermuten, einem möglicherweise für Wahrhalten, das nennt man Glauben, aber es ist eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln, obwohl Zweifel immer uns erschüttern wollen und wir dann dagegen ankämpfen müssen. So wurde auch das Wort Buße verfälscht, dass man einfach darunter 40 Franken versteht, die man bezahlen muss, weil man erwischt wurde, als man mit einem Stundenkilometer zu viel an einer Radarfalle vorbei raste, bitte. Also so schlimm ist das ja nicht, aber es bringt Geld. Aber das ist, ja, das sollte man Gebühr nennen. Aber es meint ja ein sich abwenden, ein Erkennen, dass ich selber auf meinem Thron, dem Thron meines Lebens sitze, ist eigentlich nicht richtig. Ich habe mein Leben ja erhalten. Gott hat es mir geschenkt. Und auf meinen Thron gehört Jesus Christus. Gott los, das heißt einfach mit dem Rücken zu ihm gelebt zu haben, sodass er nichts zu sagen hatte. Man feierte manchmal im Jahr irgendetwas Religiöses, aber er hatte eigentlich keinen Bezug zum eigenen Leben, es sei denn, man sei mal in Not geraten und habe dann ganz schnelle Hilfe von ihm erbeten. Das meint Umkehren von dieser Denkweise, von der Denkweise der Selbstverwirklichung, vom egozentrischen, Hauptsache ich. Heute muss man ja, ist es kein Vorwurf mehr, wenn man jemand sagt, du bist ein schöner Egoist. Der würde sagen, clever, gell? Das wäre für ihn fast ein Kompliment, der entspricht dem Zeitgeist so richtig und nutzt seine Vorteile aus, auf Kosten der anderen, umkehren und Jesus auf den Thron lassen, ins Herz lassen. Und wie das Danken an den Anfang gehört, so auch Buße. Als in Jesus Christus das Reich Gottes auf die Erde kam, musste Buße geschehen. Ein Mensch, ein vollkommen geisterfüllter Mann war allein dafür reserviert, Menschen zur Buße aufzurufen. Macht euch bereit, ihr wisst, ich rede von Johannes dem Täufer. Der musste sagen, tut Buße. Eben, wendet euch ab einfach von eurem egoistischen Leben, das auch Regeln überschreitet, wenn es zum eigenen Vorteil ist und man nicht befürchten muss, erwischt zu werden dabei, dann der Zweck heiligt die Mittel der Selbstverwirklichung, die Mittel, dass es mir vor allem gut geht. Tut Buße, übervorteilt nicht andere. Das musste Johannes verkündigen und dann Menschen, die willig waren, auch untertauchen im Wasser. Buße war die Buße zur Vergebung der Sünden. Und Jesus unterzog sich dieser Taufe, obwohl es bei ihm nichts abzuwaschen gab. Er war immer ganz im Willen des Vaters und ohne Sünde, bis er deine und meine Sünde dann auf sich lud am Kreuz. Jesus selber fing seinen Predigtdienst auch mit dem Bußruf an. Es heißt, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Das war also seine erste Predigt, Doppelpunkt, tu Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und natürlich wollen wir uns heute auch darüber Gedanken machen, dass Gebet viel bewirkt. Ich denke, ich habe darüber auch schon mal gesprochen, deine Fürbitte bewirkt viel. Aber jetzt habe ich ja noch zur Buße, genau, das habe ich sogar auch noch veranschaulicht, denn das Kreuz gehört dazu. Das bedeutet, ans Kreuz zu kommen und auch seine Schulden dem Heiland zu bekennen. Und dann geht es weiter mit etwas, für das wir ganz herzlich dankbar sein dürfen. Zuerst noch zur Buße. Wann immer etwas in mir reagiert, das hat Gott eingebaut in jeden Menschen. Aber manche haben es zum Schweigen gebracht. Aber ich hoffe, bei uns funktioniert das noch. Wenn da drinnen etwas sagt, du hör mal, das war jetzt aber sehr unfreundlich, komm da bitte ins Reine. Oder diese Gedanken, die solltest du jetzt loslassen. Oder diese Absicht solltest du nicht verwirklichen. Unser Gewissen, dass wir umdenken, auch Buße tun, unseren Kurs wieder korrigieren auf den guten, geraden Weg dem Herrn Jesus nach. Wenn das vorkommt, dass irgend in uns etwas pöpperlet, anklopft und sagt, du hör mal, es ist nicht gut so, ändere das oder bitte um Vergebung, versöhne dich, dann sollten wir jubeln, weil es ein Zeichen dafür ist, dass Gott gut zu uns ist. Es ist Gottes Güte, die uns zur Buße leitet. Gottes Güte, nicht seine Absicht, uns fertig zu machen, uns schlecht zu machen, nicht und schon gar nicht seine Absicht, uns zu bestrafen. Er hat Jesus bestraft und wir dürfen das annehmen. Sonst ist unsere Strafe nicht getragen. Dann bleibt sie für uns übrig. Aber das will Gott nicht. Seine Güte leitet uns zum Umkehren. Also wann immer. Also meine erste Reaktion, also der alte Adam wird sauer. Wenn das Gewissen sagt, hey, ist schlecht, dann wird er ein bisschen hässig. Aber ich sollte jubeln und danke Herr, danke ist ein Zeichen von deiner Güte, das beweist, dass ich dich immer noch verstehe. Also muss niemand traurig sein, der das nie erlebt. Das heißt, dass ihr ja schon so gut seid, dass ihr das nicht braucht. Aber ich glaube, ihr kennt es hoffentlich alle. Ab und zu mal, dass da drinnen etwas reklamiert. Und zum Gebet haben wir dann auch diese wunderbare Verheißung. Und nicht nur diese, auch Matthäus 7,7. Und noch viele andere, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Da sehen wir, dass Gebet eine ganz große Kraft hat. Und weil ein Danktag ist, will ich an dieser Stelle, an diesem Dankbuß- und Bettag, auch Dank für alle Beterinnen und Beter in unserem Land. Also, ich kann nur danken. Es ist ein großes Geschenk. Ich weiß auch, da drinnen sind viele, die auch für Lilian und mich und gerade für mich in meiner Krankheit gebetet haben. Das kommt mir vor wie Weihnachten. Ihr seid wie ein Geschenk für mich. Und ich fühle mich als faulen Profiteur oder Trittbrettfahrer. Jesus hat seinen Jüngern mal gesagt, dass das so ist in seinem Reich. Er hat ihnen mal gesagt, andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Andere beten und ich darf davon profitieren. Natürlich beten Lilian und ich auch. Natürlich. Aber wir schaffen es nicht, alle eure Namen der Reihe nach dem Herrn hinzulegen. Dann segnen wir einfach die Geschwister von Bern und ein paar kennen wir etwas besser. Dann halt mit Namen auch. Aber ihr seid wirklich ein riesengroßes Geschenk für Lilian und mich. Ihr seid ein Geschenk für die Gemeinde, für die Stadt Bern. Die Gruppe am Montagabend ist Gold wert. Ich kann nur danken, dass es diese Gruppe gibt und noch viele andere. Viele, viele, viele andere. Also mein Dank gilt jeder Gebetsgruppe, in der jemand von euch vertreten ist. Das hat so eine Bedeutung. Und ich weiß auch, wenn der Herr die Schweiz anschaut, dann schaut er auf seine Kinder, auf die, die Jesus angenommen haben. Und er schaut auf Beterinnen und Beter. Und schaut, was haben die jetzt auf dem Herzen? Er hört ihnen zu und er reagiert darauf. In der Vorbereitung, gestern Morgen schon in meiner stillen Zeit, ging mir plötzlich ein Satz durch den Kopf. Ich will mich nicht irgendwie groß machen damit. Ich habe angefangen, ja, wenn mir so Gedanken kommen, beim Lesen der Bibel oder so, oder beim Beten, wenn ich mit dem Herrn verbunden bin, dann überlege ich mir, ja, sagt das der Herr, das ist relativ einfach, wenn es mit der Bibel übereinstimmt, kann ich ziemlich sicher sein, dass das jetzt nicht einfach meine Psyche da produziert hat, irgendein eigenes Ich mir das in den Sinn gegeben hat. Aber der Satz von gestern Morgen, und den habe ich mir aufgeschrieben, gedacht, den nehme ich mit hinein, der heißt, schaut nicht auf den Abfall. Gott tut das auch nicht. Schaut nicht auf den Abfall, ich meine nicht den Kehricht, diesen Abfall, den wir schön trennen. Schaut nicht auf den Abfall, auf die Situation, dass die allgemeine Meinung sich vom Willen Gottes entfernt. Soweit wir uns zurückerinnern, wir könnten die Volksabstimmungen aufzählen, hoffentlich gewinnen wir jetzt dann bald eine, aber wir haben auch manche nicht gewonnen. Schaut nicht auf den Abfall. Ich bin darauf gekommen, weil eine Person in einer anderen Gemeinde mir gesagt hat, ja, wir dürfen nicht Gutes erwarten jetzt, als da die Krise so anfing. Denn die Schweiz lebt in der Sünde. So. Ich habe dann gedacht, aber ich bin in der Vergebung. Also, da hat sich jemand einfach wirklich, ist für eine Person einfach alles Schlechte im Land, alles, was nicht nach Gottes Willen ist, so groß geworden, dass sie gedacht hat, nein, wir dürfen nicht erwarten, dass das irgendwann bald, hoffentlich bald wieder gut wird mit diesem blöden Virus. Ich habe gesagt, nein. Und ich dachte, nein, das möchte ich nicht gleich tun. So möchte ich nicht denken und reden. Ich segne die Schwester. Und Gott schaut auf die, die an ihm festhalten. Elia bekam einmal eine Nahrung und einen Energy Drink. Also, wenn man davon das Rezept hätte, da könnte man also das wirklich teuer verkaufen. Also viel, viel, viel wirkungsvoller als Isostar oder weiß ich was. Ich mache da keine Werbung, aber auch keine Gegenwerbung. Aber Brot und Wasser, aber vom Engel, bereitgestellt, hat Elia geholfen, 40 Tage und 40 Nächte zu wandern. Das hätte gereicht, die Schweiz von Norden nach Süden und Osten nach Westen zu durchwandern. Ich habe es gemacht und habe gemerkt, also so gut 30 Tage reichen da bereits. Aber Elia, 40 Tage. Und wozu musste er so weit wandern? In einer Zeit, in der der Herr auch auf den Abfall hätte schauen können und das auch gesehen hat. Dieser Baalskult und das Furchtbare alles. Aber er musste dann von Gott hören, ich will übrig lassen. Paulus wiederholt das Zitat dann in einem seiner Briefe und sagt, ich habe übrig gelassen. Meine Stelle steht in 1. Könige 19, Vers 18. Ich will übrig lassen 7000 in Israel, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Sagte Elia, bist nicht allein. 7000. Ich weiß nicht mal, ob diese Zahl jetzt so rein numerisch zu verstehen ist. 1000 ist einfach mal viel. Das ist die größte Einheit, über den irgendjemand als Haupt in seiner Sippe eingesetzt wurde. Es gab Leute über 10, über 50, über 100 oder über 1000. Das waren dann vielleicht die Mächtigsten, die über 1000 regierten. 1007, die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Und jedes Mal, wenn ich das lese, sage ich, Herr, aber die 7000 hast du in der Schweiz auch. Ein paar, einige sitzen hier, wir kommen nicht auf 1000, dürften wir gar nicht im Moment. Auch nicht auf die erlaubten 50 vermutlich, sonst wäre es knapp. Aber die haben wir auch in der Schweiz. Da bin ich ein bisschen frech von dem Herrn. Hä? Nein, so rede ich nicht. Aber du, also die 7000, die gibt es auch. Die hast du dir übrig, und das sind die, auf die du achtest, die dich bitten dürfen, die den Namen Jesus gebrauchen dürfen auch und auch in seinem Namen, das heißt in Übereinstimmung mit ihm, Dinge bitten dürfen, die auch dem Ziel Jesu entsprechen. Dem, was er gerne möchte, dem sage ich im Namen Jesu beten. Nicht, wenn ich am Schluss vom Gebet sage, im Namen Jesu Amen, das darf ich sagen, aber vor allem meint es, dass ich so bete, wie Jesus auch beten würde. Diese Dinge vor den Himmelsthron bringe. Und das hat einfach großes Gewicht. Wir lesen, dass manchmal Gott nicht 7000 gesucht hat, wenn er einen fand. Wenn er nur einen fand, dann hätte das schon viel verändert. Das war zur Zeit, als dann Israel in die, oder Juda in die babylonische Gefangenschaft musste. Gott suchte, ob jemand in die Bresche treten würde. Einer. Oder da der Psalm, übrigens das war Hesekiel 22, 30. Hesekiel suchte Gott, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Aber in der Schweiz hat er 7000 oder mehr. Montagabend ein Grüpplein hier im Haus. Ist morgen auch, stimmt's? Morgen Abend, Gebet, ja, so wertvoll. Jemand, mal schauen, da ist von einem die Rede, das war Abraham, seine Fürbitte reichte, um Lot aus Sodom und Gomorra zu führen, seine zwei Töchter, sie hätte auch seine Frau gerettet, wäre sie nicht einfach so an Sodom gehangen, dass sie wehmütig zurückblickte und dachte, das ist schon schade. Und dort, ja, sie konnte ihre Errettung gar nicht fassen, auch gar nicht annehmen mit Freuden. Einer, wir kennen den Psalm, der davon redet, dass alle gesündigt haben. Aber Gottes Suche hat etwas anderes im Sinn. Das ist Psalm 14, Vers 2 und 3. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Nicht mal, ob jemand fehlerfrei sei, nein. Ob jemand ganz besonders heilig sei, nein. Ob jemand nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Und dann sind in der Schweiz aber dann die 7000 auch, die sieht er. Er sieht mehr als jemanden. Aber das hat ihn interessiert. Ist da jemand, der nach mir fragt? Das interessiert ihn, wenn er auf die Menschen schaut. Darum habe ich gesagt, schaut nicht auf den Abfall. Gott interessiert sich für die, die nach ihm fragen. Und wir kennen auch die Stelle aus Jakobus 5, Vers 16. Dort heißt es wieder in Einzahl, des Gerechten Gebet vermag viel. Man muss es natürlich auch weiblich sagen, aber dann tönt es gleich wie in der Mehrzahl. Der gerechten Gebet, also der gerechten Frau Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Einzahl. Und das dürft ihr wissen. Jeder Beter, jede Beterin wird von Gott ganz besonders beachtet. Jeder, der nach ihm fragt. Gott hat Ausschau, ob jemand nach ihm fragt. Der Herr Jesus hat dann diese Einzahl aber auf zwei hinaufgesetzt. Denn Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Wir sind da natürlich eben Eidgenossen. Wir erinnern uns an Wilhelm Tell. Ich weiß nicht, sagt er sogar irgendwo bei Schiller, der Starke ist am mächtigsten. Nein, das meint Gott nicht unbedingt so, sondern er hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Und dann hat Jesus schon erklärt, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Jesus hält Ausschau jetzt nicht nur nach einem, sondern auch nach zwei. Er fährt nachher weiter mit drei. Er sagt dann, ihr wisst die Fortsetzung auswendig, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er hält Ausschau auch nach Menschen, die in Gemeinsamkeit eins werden oder in Einheit gemeinsam beten, so wollte ich es sagen. Er hält Ausschau. Menschen, die eins werden, und das heißt nicht nur, dass wir einverstanden sind, miteinander zu beten, dass die Pandemie bald aufhört. Man könnte es fast so verstehen, sie sind eins, worum sie bitten wollen, aber wenn wir die Bibel weiter anschauen, merken wir, es geht Jesus um eine tiefere Einheit. Aber auch da finden wir in der ganzen Schrift, dass so eine Einheit einfach Kraft hat. Man muss nicht den Eindruck haben, man würde jetzt besonders inbrünstig und besonders kraftvoll beten, wenn man gegen vielleicht eben viel Böses da betet, dass das besser wird und Menschen sich bekehren und alles. Es reicht einfach, wenn zwei eins werden, in aller Schlichtheit den Vater bitten, für die Menschen ringsherum. Zwei, die eins wären, haben sehr viel Kraft. Ich zitiere jetzt zu diesen Zweien Amos, Kapitel 3, 3. Vielleicht erkennt ihr da wieder, was für eine Einheit das Wort Gottes ist. Amos sagt, können etwa zwei miteinander wandern? Sie seien denn einig untereinander? Kann nirgendwo hingehen, der eine will dahin, der andere da. Nee, der geht seinen eigenen Weg weiter. Und vielleicht von Traupredigten kennt ihr auch Prediger 4, den Vers 12, der heißt, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht entzwei. Ich habe mich vorher gefragt, warum musste Salomo auch noch von drei reden? Zwei, drei. Er konnte nicht wissen, dass Jesus Jahrhunderte später von zwei oder drei redete. Seht ihr diese Einheit? Der Heilige Geist gab es dem Salomo ein, auch noch von drei zu reden. Und später redete Jesus von zwei oder drei, die vereint sind in seinem Namen. Und er ist in ihrer Mitte und wenn sie beten und einig sind, dann tut er das. Das ist gewaltig. Die können widerstehen und einfach dadurch, dass ihr zusammenkommt und miteinander betet, leistet ihr Widerstand. Vielleicht ist man sich das zu wenig bewusst. Aber Paulus redet im 2. Thessalonicher Brief im Kapitel 2 über etwas Interessantes im Vers 6 und 7 und 8. Ihr wisst, was ihn, nämlich den Mensch des Verderbens, den Bösen, den Antichristen, was ihn noch aufhält. Bis er offenbart wird zu seiner Zeit, denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam. Eben, wo ich sage, schaut nicht darauf, auf den Frevel, auf den Abschall, aber es ist wirksam, wir stellen es fest. Nur muss der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden und dann wird der Frevler offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes. Da sind wir voll in der Offenbarung drin. Und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Es ist gewaltig. Beterinnen und Beter. Die Brautgemeinde und der Heilige Geist, der in diesen Gläubigen wirkt, der hält vieles auf. Also morgen Abend, vielleicht denkt ihr daran, sagt danke Herr, dass wir jetzt allerhand aufhalten. Manches lässt er geschehen, manches muss reifen, leider, auch wenn es nicht gut ist. Aber denkt daran, ihr habt einen Einfluss. Und der Schweiz geht's unverdient gut. Weil Gott auf diese Menschen achtet, die für ihr Land, für ihre Nächsten eintreten. Einer Familie darf's gut gehen. Enkelkindern, Neffen und Nichten, einfach, das Das ist ein Unterschied, ob wir beten als Einzelne, die in den Riss stehen, wie Abraham für Lot, oder zwei oder drei. Wunderbar. Ihr haltet etwas auf. Das wollen wir wissen. Und so möchte ich jetzt, ich habe jetzt viele Worte an euch, hoffentlich waren es nicht nur eigene Worte aus meinem Ego, aber Worte, mit denen der Herr einverstanden ist, denn die Schrift bestätigt ja das, was ich euch jetzt weitergegeben habe. Aber ganz besonders wollen wir Worte Jesu anhören, sein Anliegen. Fast so sein letztes Vermächtnis. Nach dem letzten Abendmahl fügt Johannes dann das Kapitel 17 ein vom hohen priesterlichen Gebet. Da hat Jesus vor allem an seine Jünger gedacht, daran, dass er sie verlassen muss und sie zurückbleiben. Und dann, damit vielleicht auch Schwierigkeiten haben, aber es für sie eingestanden. Johannes Kapitel 17, da spricht er das im Vers 11 gerade aus. Ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir. Da betete er um diese Einheit und diesen Gedanken hat er dann noch oft wiederholt. Ich springe jetzt zu Vers 19. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an dich glauben, nein, er sagt sogar an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Und jetzt sehen wir die Auswirkung. Auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also, wenn wir nach der Einheit streben und trachten, dann haben wir gerade zwei Fliegen auf ein Touch. Also zwei Fliegen, ne, mit einer Klappe. Das Erste, es ist uns Erhörung verheißen, Gebetserhörung, wenn zwei eins sind. Aber auch, dass die Welt glaube, dass Gott Vater, Jesus Christus, seinen Sohn gesandt hat. Was wünschen wir uns mehr als das? Ist vergleichbar mit der Aussage Jesu, wo er sagt, die Menschen werden uns als Jünger Jesu erkennen, wenn wir Liebe untereinander haben. Das kennt ihr auch. Und da, wenn wir eins sind untereinander, glaubt die Welt, das macht uns glaubwürdig vor der Welt. Der Gedanke wird dann wiederholt. Ich lese jetzt noch Vers 22 bis 24. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Wir sehen noch da die Qualität der Einheit. Ein Einssein, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Kriegen wir nie ganz hin, aber der Herr will uns dazu helfen. Es ist unsere Ausrichtung, unser Bestreben. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen, ja, da sind wir noch am Üben, he? Auf dass sie vollkommen eins seien. Aber das ist die Richtung, die uns Jesus angibt. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ich muss das zu mir sprechen lassen. Wenn ich eine Meinung habe und überzeugt bin, ich meine es nicht vom Glauben und von Jesus Christus, da bin ich überzeugt und möchte, dass das am liebsten alle annehmen, aber einfach so eine Meinung, dann hätte ich gerne, andere hätten auch diese Meinung, ich möchte sie gerne überzeugen und die wollen mich überzeugen vom Gegenteil und es gibt rasch einmal Streit. Dabei ist meine Meinung doch so richtig, so biblisch, so heilig vielleicht. Ich habe doch so viel gelesen. Das wurde alles auch sogar biblisch begründet. Keine Meinung, die ich habe, wie richtig sie auch sein mag, aber bloß mag, vielleicht ist es auch nicht ganz, aber keine Meinung ist es wert, die Einheit unter Gottes Kindern zu beeinträchtigen. Dass ich Recht habe. Ich will doch nicht Gebetserhörung verhindern. Dadurch, dass ich irgendwie Unfrieden jetzt hineinbringe, Streit, dass es zu Zerwürfnis kommt. Ich bin so dankbar, wenn ich in Gemeinden sein darf, die zusammenbleiben, wo nicht Leute irgendwann weggehen, weil sie wütend sind, weil einer etwas gesagt hat, das sie ganz anders sehen. Es hat viele Spaltungen jetzt gegeben, seit Beginn des ganzen Zirkus da. Viel Menschen, Ehen, Familien, man liest davon in der Zeitung. Und da will ich einfach sagen, nein, also meine Meinung ist es nicht wert. Nicht, dass ich einfach sage, ja, ist schon gut, ja, ja, du hast ja schon recht. Nein, ich will einfach nicht streiten und meine Meinung ist es nicht wert, dass Segen beeinträchtigt wird, dass verhindert wird, dass erschwert wird, dass Menschen erkennen, dass Gott den Herrn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat. Behalten wir einfach das in einer Zeit, in der die Zeitungen schreiben, dass eben Menschen sich trennen wegen verschiedener Ansichten. Die Zeitungen, nicht allein von Gemeinden schreiben sie, von der Gesellschaft auch, dass es zu Spaltungen kommt. Haben wir das im Sinn? Also, und ich meine, ob dann auch alles hundertprozentig stimmt, was ich gelesen habe. Es wird auf allen Seiten ein bisschen übertrieben und dann werden bloße Vermutungen aufgestellt und dann größer gemacht und wenn, dann aber in 5 Jahren, aber in 10 und, es wird so aufgebläht. Das ist furchtbar. Und wir sind unter dem Schutz unseres guten Hirten, der sagt, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wir sind unter dem Schutz und Schirm des Allerhöchsten, was auch sein wird oder sein könnte. Bei uns ist das, was der Herr in seinem Plan mit drin hat. Und ich sage ja zu seinem Plan, ohne ihn zu kennen, aber im Vertrauen, dass er gut ist. Also diese Einheit wollen wir den Gedanken mit nach Hause nehmen. Und rede ich schon ziemlich lange, dann will ich einfach nur eine kleine Veranschaulichung euch noch mit auf den Weg geben, um eine Einheit zu zeigen, die viel bewirkt hat. Zwei Männer, allerdings war da ein hierarchisches Gefälle, der eine war der Chef und der andere war sein Diener, sind eins geworden. Ich erinnere an Jonathan und seinen Waffenträger. Das habt ihr schon gelesen. Noch zur Zeit des Königs Sauls, Widerstand vom Feind. Und das hat wortwörtlich so stattgefunden. Aber wir dürfen es uns auch vergeistlichen, übersetzen lassen, einfach in unsere Situation. Da waren zwei eins, Jonathan und sein Waffenträger. Ich erzähle es nur ganz kurz. Jonathan hat gesehen, da ist der Feind und bei uns, das Volk ist wie gelähmt, es bewegt sich nicht, es kommt nicht zu einem Sieg, es läuft nicht. Da hat er gesagt, komm, wir wollen schauen, wir gehen zu dieser Wache. Das sind ja Unbeschnittene, wir sind Gottes Volk. Also, wir gehen mal dorthin und der Waffenträger, jawohl, es musste er ja sagen, weil Jonathan sein Chef war, der Prinz sogar, aber er hat es von Herzen gesagt. Ich bin dabei, mach nur, ich komm mit dir. Und dann haben sie noch etwas ausgesprochen. Es tönt nicht wie ein Gebet, aber ich glaube, sie haben das vor Gott ausgesprochen und Gott hat das genauso gehört. Also wenn sie sagen, bleibt stehen, bleiben wir stehen. Und wenn sie sagen, kommt herauf, kommen wir herauf. Und die sagen, kommt herauf, euch zeigen wir es. Und dann hatten sie eigentlich den schwierigen Teil, es ist schwierig, bergauf zu kämpfen. Und ihr kennt die Geschichte. Und die anderen fielen vor ihnen nur so nieder. Gott gab einen riesigen Sieg. Einfach durch diese zwei, die eins waren. Hätte Jonathan den Mut gehabt, das allein zu machen? Ich und der Herr, die schlagen wir, Gott und ich, wir zwei schaffen das. Er brauchte diesen Waffenträger, der eins war mit ihm und da voll mitgegangen ist. Das könnt ihr selber dann nachlesen in 1. Samuel Kapitel 14. Ist das in den ersten 13 Versen beschrieben. Und so haben wir einfach Mächtiges zur Verfügung. Wir haben die geistliche Waffenrüstung, weil wir nicht gegen die Philister kämpfen, sondern nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtige und Gewaltige. Und ihr kennt die ganzen Waffen, die uns gegeben sind. Und neben dieser Waffenrüstung haben wir eben auch die Waffe des Gebets, die Widerstand leistet, die zum Sieg führen kann. Und mit diesem Gedanken möchte ich für heute mal abschließen und dann einfach ein Schlusslied dann noch singen, das vom Sieg handelt. Ich möchte aber noch beten. Vater, ich danke dir für die 7000, ich weiß, es ist eine andere Zahl, sicher eine höhere. Ich danke dir für alle meine Geschwister, für alle, die beten, die auch zusammenkommen im Gebet und einfach Acht haben, wenn nötig, sich versöhnen, einander vergeben, wenn da mal ein dummes Wort rauskommt beim Gespräch vor oder nach dem Gebet. Aber ich danke dir, sie sind ja doch eins. Und wollen das sein und auch bleiben. Und ich segne die Einheit über all deinen Kindern, die auch gemeinsam vor dich treten, auch sich versammeln. Ich segne die Einheit von Gemeinden, Kirchen in unserem Land. Ich danke dir. Ich segne auch die Regierung und alle, die Einfluss haben und viel bewegen, durch ihre Entscheidungen. Wir danken dir. Erhalte diese wunderbare Freiheit, die wir auch genießen, unseren Glauben zu verkünden und auszuleben. Lob und Dank. Wir hatten Einschränkungen, aber die Freiheit ist geblieben. Wir dürfen zusammenkommen. Du bist wunderbar. Danke. Und du segnest unsere Mitmenschen und einfach dein Volk in der Schweiz. dass an uns die Welt erkennt, dass du, Jesus, vom Vater als Heiland und Retter in die Welt gesandt worden bist. Du machst uns glaubwürdig. Du reinigst uns auch. Wir preisen dich ganz herzlich, du wunderbarer Gott. Amen. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich auf allen Wegen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich. Er strahlt dich liebevoll an. Und er schaut auf dich, er erhebt sein Angesicht über dir. Er ist dir gnädig und er bleibt dir gnädig. Und er leitet deine Schritte und sträflich auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen.
Amen.
Amen. Eine gute Woche miteinander. Etwa in einem Monat darf ich wieder bei euch sein. Der Herr möge euch behüten und erhalten. Bis bald wieder.